Ja, liebe Gemeinde, wann sagt man denn Danke normalerweise? Eigentlich sagt man Danke, wenn man einen Grund dazu hat. Das kann man mal ganz einfach sagen. Wenn man irgendetwas hat, wofür man danken kann. Wenn man zum Beispiel irgendwas bekommen hat, dann sagt man Danke. So bringt man es auch seinen Kindern bei. Wenn du was bekommen hast, sagst du Danke. Oder wenn man was erlebt hat, kann man auch Danke sagen. Ich bin zum Beispiel sehr dankbar für das Gemeindefest, das wir letzten Sonntag gefeiert haben. Bin dankbar für die Menschen, die da alle mitgeholfen haben und mitorganisiert haben. Für die, die an dem Tag selber fleißig waren. Auch die, die da beim Sponsorenlauf gelaufen und geradelt sind. Und auch für die, die fleißig gesponsert haben. Denn es ist nämlich viel zusammengekommen. Es waren rund 10.000 Euro, die zusammengekommen sind. Es ist eine große Summe und ich bin sicher, da werden auch die Kinder in Brasilien, an die dieses Geld geht, dankbar sein, wenn man so einen schönen Batzen bekommt. Das ist was auf jeden Fall Grund zur Dankbarkeit, ganz arg. In der Bibel finden wir auch ganz viele Gründe zur Dankbarkeit. Da finden wir einige Geschichten, wo gedankt wird und noch viel mehr Gründe, wo man danken könnte. Da haben Menschen Großes erlebt, haben teilweise Wunder erlebt. Manche singen dann auch Danklieder, weil es aus ihnen raus muss, weil der Dank als Antwort an Gott einfach raus muss. Manche haben diese Lieder aufgeschrieben. Ich habe Ihnen heute mal einen Text rausgesucht, der ist eher unbekannt und eher unscheinbar auch. Aber da kommen auch ganz viele Gründe zum Danken drin vor. Das Besondere an dem Text ist das, dass es nicht einer erzählt, der das selber bekommen hat, sondern der es verschenkt. Gott spricht durch seinen Propheten Joel zum Volk Israel. Und ich lese Ihnen, was in Joel 2 ab Vers 19 steht, Vers 19 bis 27. Und der Herr antwortet und sagt zu seinem Volk: Siehe, ich will euch Getreide, Wein und Öl in Fülle schicken, dass ihr genug daran haben sollt, und will euch nicht mehr unter den Heiden zuschanden werden lassen. Und ich will den Feind aus Norden von euch wegtreiben und ihn in ein dürres, wüstes Land verstoßen. Seine Spitze in das östliche Meer und sein Ende in das westliche Meer. Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde, denn die Auen in der Steppe sollen grünen und die Bäume ihre Früchte bringen und die Feigenbäume ihre Weinstücke und die Weinstöcke sollen reichlich tragen. Und ihr, Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen wie zuvor, dass die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben sollen. Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Raupen weggefressen haben, mein großes Heer, das ich unter euch schickte. Ihr sollt genug zu essen haben und den Namen des Herrn eures Gottes preisen, der Wunder unter euch getan hat, und mein Volk soll nicht mehr zuschanden werden. Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin, dass ich der Herr euer Gott bin und sonst keiner mehr, und mein Volk soll nicht mehr zuschanden werden. Liebe Gemeinde, das Wort, das Joel im Auftrag Gottes an Israel spricht, das fällt in eine schwere Zeit von Israel. Das Volk hat eine harte Zeit hinter sich. Heuschrecken haben alles abgefressen. Von der Ernte ist nicht viel übrig geblieben. Und es war schlimm. Man kann sich das ja heute nur annähernd vorstellen, wenn man als Landwirt alles gut gepflegt hat, den Boden vorbereitet hat, gesät hat, gegossen hat, sich auf die Früchte gefreut hat und gesehen hat, wie alles wächst und heranreift, und plötzlich kommen tausende Heuschrecken und fressen einem alles vor der Nase weg. Das ist ärgerlich und damals war es dazu noch lebensbedrohlich. Es geht um die Existenz damals. Und die Menschen im Volk Israel haben sich gefragt, warum lässt Gott sowas über sein Volk kommen? Warum lässt er sie hungern eine Zeit lang? Warum schickt er einen Heuschreckenschwarm? Kann man sich ja fragen. Warum macht Gott das? Warum nimmt er ihnen diese Ernte, die er ihnen doch eigentlich geschenkt hat? Vielleicht, weil sie so ähnlich waren wie der reiche Kornbauer, von dem wir vorher gehört haben. Der hat reichlich Ernte bekommen. Und als es ihm gut gegangen ist, und er so eine gute Ernte eingefahren hat, dass seine Scheunen zu klein geworden sind, da hat er sie gefüllt und noch andere gebaut. Und soweit war das ja ganz gut. Kein Widerwort, dass man nicht das sammeln darf, was man bekommt. Aber dann kommt in dieser Geschichte diese kleine Beschreibung, wo es heißt, und der Landwirt war zufrieden und dann er redete zu sich selbst und sagt, jetzt hast du 5 Jahre gearbeitet, jetzt genieß das Leben und iss und trink und sei fröhlich. Ich denke nicht, dass Gott was dagegen hat, dass man isst und trinkt und fröhlich ist. Aber das Problem ist, der Kornbauer sagt es zu sich selbst. Steht da in dieser Bibelstelle. Er redete zu sich selbst. Es geht ihm um sich selber. Nur um sich. Er sagt es eben nicht Gott. Die vollen Scheunen, die da vor ihm stehen und die harte Arbeit, die lassen ihn vergessen, dass Gott ja auch noch da ist. Dass der auch was dazu beigetragen hat, dass die Scheunen so voll geworden sind. Das ist die Gefahr, in der auch Israel gestanden hat, dass sie sich nur um sich selber drehen und dass sie Gott vergessen. Dass sie das, was sie geschenkt bekommen jedes Jahr, dass sie so reich versorgt werden, für selbstverständlich sind, nehmen und dass sie Gott aus dem Blick verlieren. Immer wieder kann man das bei Israel erleben, dass ihnen das passiert. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es auch eine Gefahr, der wir ausgesetzt sind. Wenn wir alles haben und uns geht's gut, dann ist die Gefahr da, dass wir Gott einfach vergessen. Aus dem Blick verlieren, ihn links liegen lassen. Gar nicht mal absichtlich, mehr aus Versehen, aber das passiert genau dann. Wenn wir denken, wir hätten das alles verdient, was wir haben, wir hätten es uns selber erarbeitet und deshalb verdient, dann verschwindet Gott so klammheimlich aus dem Blick. Das kann Gott nicht egal sein, wenn das passiert. Und deshalb will er sein Volk wieder zu sich führen. Deshalb ruft er seinem Volk in Joel 2 zu, kurz bevor unser Predigtext startet, kommt zu mir zurück und schenkt mir eure Herzen. Das ist ihm das Anliegen. Er ringt um sein Volk und er ringt um uns. Er will unsere Aufmerksamkeit. Er will auch für uns das Beste, weil es ja auch uns gut tut, wenn wir an ihn denken, ihn nicht aus dem Blick verlieren. Aber wir sehen es manchmal einfach nicht, dass er da ist. Gibt ja dieses schöne Sprichwort, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also vor lauter Dingen, die da sind, sieht man das große Ganze, das Eigentliche nicht. Könnte man genauso sagen, man sieht Gott vor lauter Wohlstand nicht. Eigentlich ist offensichtlich, dass er uns vieles schenkt und trotzdem verlieren wir ihn gerade dann aus dem Blick. Das ist eigentlich verrückt. Und auch ein bisschen gefährlich. Denn wenn wir Gott aus dem Blick verlieren, dann haben wir wirklich nur noch uns selber im Blick. Dann werden Menschen ja auch selbstsüchtig und auch egoistisch. Es ist ja leider bezeichnenderweise so, dass gerade wenn wir jetzt mal in der Welt die Länder angucken, wo es den Menschen gut geht, wo man versorgt ist, dass dort fast gleichzeitig mit dem Wohlstand auch die Gottvergessenheit wächst. So ein bisschen so wie bei Kindern, die alles geschenkt bekommen. Wenn man dem Kind alles schenkt, was es will, dann verliert es mit der Zeit den Blick für den, der einen beschenkt. Vor lauter Berge von Geschenken kann man den Blick verlieren für den Geber. Das wundert einen ein bisschen, oder? Eigentlich sollte man doch meinen, gerade der reichlich bekommt, dass der auch reichlich Möglichkeiten hat, Danke zu sagen. Danke sagen dem, von dem er es beschenkt bekommen hat. Aber offensichtlich passiert oft genau das Gegenteil, dass uns der Blick für den Schenker verloren geht. Es ist wie bei der Geschichte mit den 2 Eulen. Ich erzähle Ihnen die Geschichte, das Geheimnis der Eulen. Da war ein Bauernhof, auf dem lebte allerhand Federvieh. Die hatten nichts anderes im Sinn, als zu fressen und zu trinken. Und weil jeder an den größten Brocken kommen wollte, oder weil sie einfach nur Langeweile hatten, haben die Hühner und die Gänse und der Pfau und die Enten nacheinander auf sich eingehackt und sind übereinander hergefallen. So ging es das ganze Jahr hindurch zu auf diesem Bauernhof. Eines schönen Tages entdeckt der Pfau 2 Eulen, die in einem alten Gemäuer am Rand dieses Bauernhofes sitzen. Und es wunderte ihn, warum die beiden nicht miteinander gestritten haben. Von den beiden Eulen strahlt so viel Ruhe und Zuversicht und Zufriedenheit aus, dass dem Pfau ganz merkwürdig zumute ist. Sind die beiden etwa glücklich? Der Pfau, der geht zu den Eulen hin und fragt sie: Erzählt uns das Geheimnis, warum ihr so glücklich seid. Da sagen die Eulen zu dem Pfau: Ja, hol mal das Federvieh zusammen, dann werden wir dir dieses Geheimnis verraten. Als das ganze Federvieh versammelt war, da fingen die Eulen an zu erzählen, was sie an einem Tag so erlebten. Sie sagten: Die Welt ist wie eine Schatztruhe voller kleiner Wunder. Wenn morgens die Sonne aufgeht, dann vertreibt sie die Dunkelheit der Nacht und taucht alles in ein warmes, freundliches Licht. Der Wald erwacht ganz langsam, die Vögel beginnen zu singen und erfüllen die Luft mit Leben. Die Sonne spiegelt sich in den Tropfen. Das Blatt mit saftigem Grün und seinen Adern ist wie ein kleines Wunder des Lebens. Wir sehen den Bach, der sich durch Wiesen und Wald schlängelt, und wir hören, wie er munter dahin plätschert. Er löscht den Durst von Pflanzen und Tieren. Die Hühner und die Gänse, der Pfau und die Enten, die schauen sich um und sehen den Bach und die Bäume, aber sie verstehen nichts. Die Eulen erzählen weiter: Wir sehen Felder, zartes Grün, Halme stehen dicht an dicht. Wir hören den Wind, der dahin streicht und sie bewegt. Wenn der Tag sich neigt, dann sehen wir den Abendnebel über die Felder wehen. Langsam breitet sich Dunkelheit aus und die Geräusche des Tages verklingen ganz sanft. Und dann verstummen die Eulen. Das Federvieh drängelt ungeduldig: Ja, und weiter? Was ist euer Geheimnis? Nichts weiter, entgegneten die Eulen ruhig. Was für ein Unsinn, schrien die Hühner, die Enten, der Pfau und die Gänse durcheinander, denn sie haben nichts begriffen. Nach und nach verstummten sie enttäuscht. Und die Eulen sagten: Unser Geheimnis, das sind wache Augen und ein feines Gehör und ein offenes Herz. Liebe Gemeinde, das Volk Israel und auch wir sind manchmal viel mehr wie das Federvieh in dieser Geschichte. Wir schauen mehr danach, dass jeder genug abbekommt. Wir hacken aufeinander rum, wir verlieren den Blick für die vielen schönen Geschenke, die uns gegeben sind, und vor allem für den Schöpfer, der sie uns schenkt. Dabei muss man eigentlich nur hinsehen und die Schöpfung auf sich wirken lassen. Man muss eigentlich nur wache Augen haben, ein feines Gehör und ein offenes Herz. Und wenn man so durch die Schöpfung geht, dann findet man gerade den Schöpfer darin, in all dem, was er uns gibt. In unserem Predigttext, da spricht Gott zu dem Volk, das eben erleben hat müssen, wie Heuschrecken ihnen die Ernte ganz schnell wegfressen können. Die erleben haben müssen, wie allein und hilflos man sein kann, wenn man Gott aus dem Blick verliert. Aber er lässt sie eben nicht allein. Ganz am Ende von unserem Predigttext, da stellt Gott diesen wichtigen Zusammenhang wieder her. Das sagt er nämlich im Vers 26: Ihr sollt genug zu essen haben. Ich beschenke euch mit dem, was ihr braucht. Und sagt dann weiter: Und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. Das heißt, Gott verspricht, dass er Lebensmittel schenkt, und er erklärt, was er damit möchte. Das kommt nämlich im Vers 27. Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter euch bin und dass ich der Herr, euer Gott, bin. Das sind zwei Dinge, die zusammengehören in diesem Text. Die stehen nicht einfach nebeneinander. Gott schenkt genug zu essen. Er sorgt sich um sein Volk, er sorgt sich um uns, er kümmert sich um die Zukunft. Und dadurch sollen wir erfahren, dass er mitten unter uns ist, dass er gegenwärtig ist im Volk, dass er unser Gott ist. Dass Gott uns alle diese schönen Gaben schenkt, das ist nicht einfach ein Automatismus, der zur Schöpfung halt dazugehört. Dass Gott uns versorgt, das ist vielmehr eine Art, sich uns zu zeigen. All diese Dinge hier nutzt Gott, um sich uns zu offenbaren, um uns auf sich selber hinzuweisen. In all dem wird Gott erlebbar und sichtbar. In all dem zeigt sich die Fürsorge Gottes. Wir müssen bloß hinsehen und dann erkennen wir die Fürsorge Gottes. Der Schlüssel, dass das funktioniert und dass wir eben nicht denken, wir hätten uns das alles selbst erarbeitet oder sogar verdient, der Schlüssel, dass wir darin Gottes Güte sehen, ist die Dankbarkeit. Ohne die geht's nicht. Dankbarkeit ist das, was uns daran erinnert, dass Gott es ist, der uns beschenkt. Auch mit dem, wofür wir gearbeitet haben. Er beschenkt uns mit Kartoffeln, die wir gepflanzt und geerntet haben. Wir haben natürlich was dazu beigetragen und trotzdem ist es ein Geschenk Gottes. Er beschenkt uns mit dem Gehalt, das ausreicht, um die Familie zu ernähren. Da haben wir auch was dafür getan. Wir sind jeden Morgen aufgestanden, haben geschafft und trotzdem ist auch ein Geschenk Gottes. Er beschenkt uns mit dem Wetter, dass wir im Sommer jetzt draußen sitzen haben können. Da haben wir nichts dafür getan. Einfach ein Geschenk Gottes. Wir müssen seine Geschenke nur erkennen, so wie die Eulen. Mit offenen Augen, mit einem feinen Herz, mit einem dankbaren Herzen. Und eben nicht wie die Vögel im Kampf verlieren. Wenn man ein dankbares Herz hat, das ist das Geheimnis, dann hat man auch den Blick für den Schöpfer. Denn wer Danke sagen kann für die vielen schönen Lebensmittel, der weiß auch, dass Gott da ist. Das passiert in einem Zug. Dankbarkeit zeigt uns, Gott ist fürsorglich, Gott ist großzügig, Gott sorgt für unsere Zukunft. Ist ja das Schöne, dass es in unserem Predigtext gleich zweimal hintereinander genau gleich kommt, dass man es auch begreift. Sein Volk wird nicht zuschanden werden. Er kümmert sich darum, dass wir versorgt bleiben. Das ist ein Versprechen und dafür dürfen wir dankbar sein. Dankbarkeit ist das, was uns zeigt, Gott ist bei uns. Gott stillt unsere Bedürfnisse, indem er uns liebt und indem er uns Leben schenkt, indem er uns vergibt und wieder uns mit sich in Verbindung stehen lässt. Gott ist da. Gott beschenkt uns mit der Beziehung zu ihm, die er selber hergestellt hat und uns schenkt. Denn da ist genauso. Da denken wir manchmal auch, dass das von dem abhängt, wie sehr wir was dazu beitragen. Im Glauben kann nämlich genau das Gleiche passieren, wie angesichts, was passiert angesichts aller Gaben. Da kann man auch denken, es ist wichtig, dass ich was mache, dass ich meinen Glauben stärke, dass ich was dazu beitrage. Und man kann da dabei sogar im Glauben den Schöpfer aus dem Blick verlieren, wenn man die Dankbarkeit nicht hat. Wir wollen nicht blind werden vor lauter Eifer. Wir wollen vielmehr wahrnehmen wie die Eulen, wie Gott uns den Glauben schenkt. Und das tun wir ganz automatisch, wenn wir dankbar sind. Dankbarkeit ist das, was uns über Gott staunen lässt. Dankbarkeit ist das, was uns einen Einblick in das Herz Gottes gibt, in das großzügige, fürsorgliche Herz, das er gegenüber uns hat und das wir sehen in all dem, was er uns gibt. Und ich würde deshalb sagen, nur wenn wir dankbar sind, dann spüren wir auch, wie sehr uns Gott liebt und dann sind wir auch sicher, dass wir wissen dürfen, dass er unter uns ist. Dankbarkeit ist ein wertvoller Schlüssel. Ich gebe zu, es gab auch in meinem Leben Zeiten, da habe ich für ganz selbstverständlich hingenommen, wenn ich damals von der Schule gekommen bin zum Beispiel, dass die Mama daheim immer ein Essen auf den Tisch stellt. Das war halt einfach jeden Tag so. Vielleicht bei Ihnen auch. Und nach verliert man so die Dankbarkeit, wenn es normal wird. Dass der Papa das Geld bringt und dass ich aus Schulausflüge gehen konnte oder Freizeiten in Urlaube, alles das, waren Dinge, die sind normal geworden und dann schleift sich die Dankbarkeit so nach und nach ab und man wird blind für den Geber. Dann rutscht man in dieses Denken hinein, ich hätte es doch verdient. Hört man heute ganz oft, ich habe das doch verdient, ich habe doch ein Recht darauf. Und erst wenn dann die Mama mal weg ist und wenn eben mal kein Essen auf dem Tisch steht, dann merkt man, wie undankbar man eigentlich geworden ist. Deshalb feiern wir heute das Erntedankfest. Deshalb haben wir dieses Fest in unserem Kalender ganz fest drin. Dass es eben nicht normal wird, wie reich beschenkt wir sind. Dass wir nicht blind werden für den, der uns beschenkt. Dass wir den Zusammenhang von Vers 26 und 27 aus dem Predigtext nicht verlieren. Ihr sollt genug zu essen haben und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter euch bin. Dass ich euer Gott bin und sonst keiner mehr. Dass wir Dankbarkeit üben. Deshalb brauchen wir solche Tage wie heute. Deshalb brauchen wir diesen Blick. Deshalb sollte der Dank eigentlich immer zuerst Gott gehören. Und das ist ja auch der gute und wertvolle Sinn von einem Tischgebet zum Beispiel. Ein Tischgebet soll ja nicht nur Zwang sein oder eine Regel, die dazugehört, oder vielleicht sogar etwas, das mein Glauben, mit dem ich meinen Glauben stärken kann, sondern das Tischgebet soll einfach Dankbarkeit in den Vordergrund stellen. Und vielleicht ist es auch mal wieder dran, dieses Gebet aus tiefster Dankbarkeit im Herzen zu sprechen. Weil es einem den Blick öffnet, für was man alles dankbar sein kann. Ich habe mich letzten Freitag in der Schule mit meinen Religionsschülern auch über Dankbarkeit unterhalten und ich habe ihnen die Aufgabe gegeben, sie sollen mal in 10 Minuten 30 Dinge aufschreiben, für die sie Gott dankbar sein können. Und die Reaktion war natürlich am Anfang, oh Mann, 30 Dinge, so viel, schaffe ich nie. Aber alle haben es geschafft, in diesen 10 Minuten 30 Dinge aufzuschreiben, für die man Gott dankbar sein kann. Sie haben Dankbarkeit geübt. Einer ist sogar richtig in Fahrt gekommen und hat nach 10 Minuten 107 Dinge aufgeschrieben, für die er Gott dankbar sein kann. Da war der ganze Zettel voll. Und vielleicht probieren Sie das ja mal daheim einfach mal auch aus. Das ist was ganz Einfaches. Einfach mal 30 Dinge aufschreiben oder 50, für die man dankbar sein kann, weil man dann einfach diesen Blick wieder dafür kriegt, was Gott einem eigentlich alles schenkt. Und wenn man sich dann daran erinnert, dass es Gott ist, der es einem schenkt, dann merkt man gleichzeitig, ja, Gott ist da in meinem Leben. In diesen vielen Dingen, in den 30 oder 107 oder was einem da alles eingefallen ist, in all dem ist Gott da, mitten unter uns, mitten unter seinen Kindern, mitten bei mir in meinem Leben. Und genau das prägt dann auch meine Gottesbeziehung. Dann ist nämlich Gott nicht nur jemand, den ich rausholen muss, wenn es nötig wird oder wenn ich die Welt nicht mehr verstehe. Dann ist Glaube nicht nur etwas, um das ich mich kümmern muss und zu dem ich mir möglichst viele Regeln auferlegen muss, sondern ist Glaube genau da, wo ich Gott dankbar bin. Weil ich genau dann mit der Ruhe und mit den Augen der Eulen erkenne, Gott ist in vielem so ständig präsent und dafür darf ich dankbar sein. Amen.